Hallo und herzlich willkommen zum QM-Talk, dein Podcast rund um Qualitätsmanagement, Normen und digitale Managementsysteme. Wir, das sind Michael Kornmann von der Firma QS Kornmann und Michael Schiffer von der Firma Tequalis, teilen wertvolle Einblicke und praktische Tipps, wie du Qualitätsmanagement erfolgreich in deinem Unternehmen umsetzen kannst. Mach dich bereit für eine spannende Diskussion und hilfreiche Ratschläge. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen QM-Talk. Ich grüße dich, Michael. Hi.
Hi, Michael. Schön, dich wieder zu sehen.
Ja, es ist ein Moment her, aber da sind wir wieder. Und wir haben uns als Thema heute auch überlegt, wir hatten ja letztes Jahr mit der Norm angefangen, sind beim Kapitel 7 Ende des letzten Jahres geendet und haben uns heute vorgenommen, wir fangen mal wieder an, dass wir die Norm mal fertig kriegen von der 9001. Und würden heute, wenn nichts dagegen spricht, mit dem Kapitel 8 anfangen und würden uns mal den Betrieb anschauen, oder?
Genau, das ist das Thema für heute. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Das Kapitel 8 ist ja ein bisschen ausführlicher und vielleicht machen wir irgendwo in der Mitte einen Cut und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Wir versuchen auch nicht einen zu krassen Cliffhanger zu erzeugen, wobei vielleicht müssen wir genau das machen, so wie in den Netflix-Serien. Aber ich weiß noch nicht, ob das mit der ISO 9001 so gut möglich ist. Ich glaube, das kriegen wir nicht so gut hin wie Game of Thrones oder so.
Na, wahrscheinlich nicht. Aber wir werden es sehr wahrscheinlich nicht in eine Folge packen, weil, um reinzukommen ins Thema, das 8. Kapitel ist so für mein Empfinden so das, wo die wirkliche Substanz liegt. Wenn du dir so 4 bis 7 anguckst und guckst dir 9 und 10 wieder an, das sind für mich die Kapitel um das eigentliche Doing drumherum, nämlich um das 8., oder?
Ja, so würde ich es eigentlich auch sagen. Ich hätte es jetzt sogar noch einfacher gesagt. Ich hätte gesagt, mit Kapitel 8 wird das Geld verdient.
schön ausgedrückt, ja.
Mit Kapitel 8 ist das Kapitel, wo es wirklich ums Tun geht, ums Machen, um das, was nach außen geht. Das, was man im Alltag auch ein bisschen hin und her schiebt, die Produkte und Dienstleistungen, also den alltäglichen Betrieb, das Alltagsgeschäft und das, was am Ende auch das Geld bringt und wo wir ja auch immer sehr hinten dran sind, dass das QM dem nicht im Weg steht. Deswegen finde ich es halt relativ spannend. Und ich meine, wenn man sich Kapitel 8 anguckt, es geht ja direkt in 8.1 schon ganz gut los. Wobei man sagen muss, da geht es nicht direkt ins Tun, da geht es erstmal in Planung und Steuerung, wie es gehört. Natürlich machen wir alles geplant und sagen halt, wir müssen halt gucken, dass die Prozesse und meine betrieblichen Abläufe alle so geplant und umgesetzt sind, dass meine Anforderungen, die ich ja in den Kapitel vorne dran definiert habe, halt zuverlässig erfüllt sind. Und halt das Ganze mit kontrollierten Änderungen erhalten bleibt. Und da hätte ich, glaube ich, gleich mal zum Einstieg eine kleine These für dich, weil gerade so das Thema Prozesse, Änderungen und Co. Ich bin schon irgendwie ein bisschen der Meinung, wenn wir so auf das Kapitel gucken und gerade die Planung der Prozesse und so, dass die Qualität eigentlich selten an den Prozessen selber scheitert, sondern an fehlender Prozessdisziplin. Und das meine ich so, dass ein eigentlicher Engpass eigentlich nicht da passiert, dass halt kein Ablauf definiert wäre, also dass man jetzt Prozesse komplett vergessen hätte, sondern eher, dass im Alltag eher häufiger improvisiert wird, weil man unter Zeitdruck dann sieht, ob so ein Prozess tragfähig ist oder umgangen wird. Mhm. Und dass es dann eher daran scheitert, dass ich diesen Prozess dann nicht anpasse. Sprich, am Ende macht jemand was anders, als es auf dem Papier ursprünglich mal gut geplant war. Zum Beispiel hat er dann so ganz klassisch unter der Arbeitsmatte seine eigene Arbeitsanweisung mit den persönlichen Ergänzungen, die aber nicht die im TMS ist, aber die bessere Variante. Oder dass man halt merkt, manche Sachen funktionieren nicht. Und das meine ich so ein bisschen mit Prozessdisziplin, dass entweder sich nicht an einen Prozess gehalten wird oder der Prozess halt nicht dem entspricht, wie er sein sollte und man ihn eigentlich anpassen sollte. Und dass dadurch dann am häufigsten eigentlich so eine Diskrepanz gerade im Prozessthema kommt und nicht darin, dass es eigentlich mal was komplett vergessen wurde.
Ja, gehe ich mit. Für mich ist so dieser 8.1, der sagt ja schon Planung und Steuerung. Hm? Und das ist so das Kapitel, wo du am ehesten was nicht richtig machen oder so falsch machen kannst, dass genau das, was du gesagt hast, eben passiert. Wenn wir uns näher die anderen Kapitel angucken, dann wird's ein bisschen konkreter. Ja. Aber planen und steuern, da gibt's einen weiten Range zwischen ich mache jetzt mal gar nichts oder ich überlege mir im Geiste irgendwas, wie ich plane und steuere und ich schreibe für jeden Handgriff eine 25 Seiten Arbeitsanweisung und genau nur so geht's und funktioniert und ich bin weit weg von der Realität. Und deswegen ist der 8.1 mit Planen und Steuern, finde ich, ist ein super wichtiger Einstieg in dieses ganze Kapitel, weil man muss sich mal über seine Tätigkeit, womit man Geld verdient, was du eben schon gesagt hast, man muss sich da mal Gedanken machen und muss es planen. Und wenn man es geplant hat, muss man es vernünftig steuern. Das ist ganz klar. Ja.
Genau. Und das ist das, was ich damit eigentlich so ein bisschen sagen wollte, dass viele halt auf dem Papier sich das gut überlegen. Aber dann musst du halt im Alltag gucken, ob das halt zu meiner Zeit, den Ressourcen, mit den ganzen Schnittstellen, also dem echten Leben, was dann halt passiert, ob das halt noch passt. Weil oft sind da Sachen drin, die waren so nicht vorhersehbar. Und das ist halt das, was ich so in meiner Planung und Steuerung so ein bisschen mit einbeziehen muss, dass ich halt auf diese Sachen reagieren kann. Also, dass mir schon klar ist, wenn ich mit etwas von Null anfange, ich muss das in einer Sicht planen, aber ich muss dann auch das weiter steuern. Ich setze es nicht einmal auf und es ist fertig.
Richtig. Und was mir hier ganz spontan auf einfällt, ist, es muss klar sein, wer es plant und steuert. Nämlich, wer, wenn du schon sagst, passt der Prozess überhaupt? Ist er gelebt? Habe ich was unter der Schublade liegen? Habe ich irgendwie handschriftliche Notizen an irgendwas? Gehe ich an Dingen vorbei, wenn ich Stress habe oder sowas? Das sind alles Indikatoren dafür, dass jemand geplant und gesteuert hat, der von der Materie und vom eigentlichen Leben und vom eigentlichen Doing an dieser Stelle weniger Ahnung hat, wie der, der weiß, wie es umgeht.
Ich verstehe, was du meinst. Dass die Menschen, die kreativ werden, natürlich einen Tiefblick haben, wie man an den Sachen schrauben kann. Ja, ja, die haben dann auch interessanten Input, ja.
Ja, aber wären es nicht die, die ich wenigstens mal fragen müsste, wie würdest du denn planen und wie würdest du denn steuern? Weil ich sehe in der Beratung ganz, ganz viel in der betrieblichen Planung und auch Steuerung, ja, hinten raus, wo ich einfach gesagt, da hat sich irgendeiner irgendwas auf dem Papier super toll ausgedacht. Das ist genau das, was du auch gerade gesagt hast. Da hat sich einer was Tolles ausgedacht. 30 Seiten Poser-Text, 5 Seiten Flowcharts mit Abzweigung und wenn dann und wieder nach oben und nach unten und alles. Das ist in der Theorie richtig cool. Aber bist du dir sicher, dass das Ding auch im echten Leben funktioniert und erst recht auch dann funktioniert, wenn mal ein wenig Feuer unterm Kessel liegt und es einfach mal gemacht werden muss? Und das ist zum einen diese Beschreibung und zum anderen auch, um es gleich so zu sagen, einfach mal das Totdokumentieren von einzelnen Schritten, die dann danach noch kommen. Also plane und steuere ich mich vielleicht tot an dieser Stelle und wo ziehe ich meine Borders, oder?
Ja, ich denke, ja, ich überlege gerade, wie ich es noch weiter ausformuliere, weil eigentlich haben wir es beide schon gesagt, so ein bisschen. Es ist halt wirklich, guck dir das, was du gemacht hast, immer wieder an. Also guck es dir kritisch an, guck, ob das noch passt, weil gerade QM-Systeme verkommen ja oft so ein bisschen dazu, dass man nach außen hin zeigen will, man macht was besonders ordentlich und man macht das, hat nichts vergessen und das sieht für den Auditor gut aus. Das ist alles gut und schön, aber es ist halt immer wieder so ein Ding, es muss halt zum Alltagsgeschäft passen am Ende. Und es muss das Alltagsgeschäft halt abbilden, ansonsten ist es zwecklos, weil die Sachen dann auseinanderlaufen. Und diese Veränderungen und Anpassungen sind völlig normal. Das sind alles keine Sachen, die in Stein gemeißelt sind. Und was ich besonders wichtig finde, ist, dass man das halt auf dem Schirm hat. Weil diese Veränderungen, diese Anpassungen, diese Steuerung, wenn wir uns das auf Kapitel beziehen, bedeuten, das kostet alles Ressourcen, das kostet auch Aufwand. Und das muss ich auch mit einplanen, so ein bisschen. Dass ich nicht sage, ich setze es einmal auf und dann lass rennen, sondern das ist ja das, was ich auch in den Risikomanagement-Schulungen immer sage. So Risikomanagement, Planung, gerade mit hypothetischen Sachen, Anpassung, das kostet alles Ressourcen, das kostet alles Zeit. Weil in der Zeit, wo ich das mache, habe ich nicht für was anderes Zeit. Das heißt, auch Menschen, die in den Prozessen sind, müssen auch Raum dafür kriegen, diese zu verbessern und diese Sachen zu hinterfragen. Und da sind wir wieder an dem Punkt, was du gesagt hast. Man muss die Menschen nach ihrer Meinung fragen, muss sagen, funktioniert dieser Prozess eigentlich für dich? Und wenn er nicht funktioniert, liegt es an dem Prozess oder der Person vielleicht an der Stelle. Aber beides ist ja möglich. Und was muss ich dann anpassen? Muss ich die Person schulen? Muss ich meinen Prozess anpassen? Oder muss ich das ganze Ding neu denken? Ich meine, im Endeffekt sollte ich ja schon einen guten Startpunkt dadurch haben, dass ich gesagt habe, hey, die Person, die den Prozess betreibt, war dabei. Ich habe dir den nicht vorgesetzt, sondern die hat ihn mitgestaltet und ich habe das aufgeschrieben, was sie tut. Aber ja.
Aber auch das ist ja schon ein guter Hinweis. Auch das findest du ja leider nicht in allen Unternehmen und in allen Ebenen so, dass das wirklich so ist. Also selbst da gibt's ja noch so dieses typische, wo wir schon mal ein paar Mal drüber unterhalten haben, der eine macht was, der andere setzt was auf und dann sagt die BIA, hey, guck mal, hier sieht's auf dem Papier gut aus. Der Auditor wird glücklich sein, was aber weit weg ist von dem, was in Wirklichkeit getan wird. Ich meine, das zieht sich ja durch alle unsere Themen durch. Und da hier ist halt wirklich auch nochmal genau der Trigger, da nochmal drauf zu achten und das zu machen. Und ich glaube, das Buzzword an der ganzen Sache ist, im erforderlichen Umfang dokumentierte Informationen bestimmen. Wenn man mal stumpf in die Norm reinguckt und braucht mal so einen Trigger, dass man mal so einen Auditor wieder zurückholt, im erforderlichen Umfang. Und was erforderlich ist, bestimmt immer noch ich als Organisation, was ich brauche, um ein QM-System zu betreiben. Und dass man da, also vielleicht von dem Ausdruck her, ich habe das Gefühl, dass viele oder einige Unternehmen im 8.1 übersteuern an der Stelle von ihrer Regulator, also von ihrer Planung und Steuerung. Und das kann man, muss man auf eine Linie runterbringen, die funktioniert und resilient ist gegen äußere Einflüsse und mal ein bisschen Stress und natürlich im Zuge vom KVP lebt. Ja, ganz klar, sonst funktioniert es nicht.
Ja, ich musste vorher beim Thema Planung auch denken, weil ich hatte mal, das muss ich selbst auch nochmal nachgucken, mal ein Zitat von Winston Churchill gelesen, der hat gesagt, Pläne sind von geringer Bedeutung, Planung ist unerlässlich. Und das finde ich ganz gut, weil er hat es natürlich aus dem Krieg ein bisschen bezogen, dass er gesagt hat, die besten Pläne überleben meistens den ersten Tag nicht. Und das ist auch oft so, aber trotzdem musst du in die Planung gehen. Du musst vorbereitet sein und du musst dir Gedanken machen. Das heißt, die eigentliche Planung ist wichtiger, als diesen fertigen Plan dann am Ende genauso umzusetzen. Der muss anpassbar bleiben, da muss man ein bisschen flexibel sein. Aber ich komme halt nicht drum rum, mir diese Gedanken zu machen. Weil es wird auch immer wieder kommen. Es kann dir immer passieren, dass ein Kunde kurzfristig irgendwelche Anforderungen ändert. Das heißt, du passt deinen Prozess intern an, dann musst du das aber auch so durchziehen, dass du das Ganze dann auch kommentierst, bewertest, dokumentierst irgendwie, dass halt nichts verloren geht. Und das gehört ja dann halt dazu, um, sage ich mal, das System so ein bisschen durchzuziehen.
Genau. Und da sind wir, glaube ich, beim Zweiten, nämlich was du ja auch hast, ist, du gerade angetriesert hast, ist Änderungen. Und du musst halt auch Änderungen im Prozess sauber bewerten und durchlaufen lassen. Das ist, kein Prozess ist perfekt, kein erster Schuss passt, der Plan ist nur so gut wie am ersten Tag. Das ist alles cool und alles richtig, aber was du halt brauchst, ist, wie du gerade so schön geschrieben hast, du brauchst einen Plan, du brauchst einen Anker, du brauchst einen Anhaltspunkt, auf was du dich zurückziehen kannst, dass du was hast. Und wenn du Änderungen hast, musst du halt diese Änderungen vernünftig bewerten und musst sagen, das ist okay. Das hat jetzt noch irgendeinen Einfluss auf meinen anderen Prozess oder damit kann ich meinen Geschäftszweck kaputt machen oder wenn ich das auf einmal so rum mache, kauft es keiner mehr oder was auch immer. Aber ich muss halt auch aufgesetzte Änderungen tracken und muss sie überwachen.
Und ich glaube, das ist auch was oft so ein bisschen dann in der Hektik vom Alltagsgeschäft untergeht. Und ich glaube, oft sieht man gar nicht, wie sehr sich eigentlich solche Anpassungen oder Änderungen auch auf die Prozessstabilität auswirken.
Ja.
Weil wenn ich etwas anders mache plötzlich, dann ist das vielleicht nur eine kleine informelle Änderung, wo ich sage, ach, das ist nichts Großes, aber daraus können dann später Fehler entstehen. Und genau, diese Prozessstabilität ist halt von allen Faktoren, wie ich was mache, einfach ein bisschen mit beeinflusst. Und das können neue Tools sein, das können Verantwortlichkeiten sein, andere Kundenanforderungen, all das fließt ja mit rein. Und das muss ich halt in meiner Planung und Steuerung dann so ein bisschen mitbedenken, dass ich da einfach das auf dem Schirm habe und dann die Anpassung so mache, wie sie denn notwendig sind und schaue, dass mein Prozess stabil bleibt.
Und ich gehe so weit, ich sage, du musst jede Änderung, auch wenn sie noch so klein ist, wenigstens mal mit einem Schritt zurück, mit einem Blick von oben berücksichtigen, und bewerten und gucken ist, bewegen wir uns, ändern wir uns jetzt in eine richtige Richtung? Ist das, was wir jetzt hier tun, noch in Ordnung? Wir setzen andere Schrauben ein, wir haben einen anderen Dienstleister, wir haben einen anderen Prozess, wir bauen das auf einmal auf einer anderen Linie auf, wir setzen da neue Sachen. Auch da können viele kleine Schritte, die du jeder Schritt für sich, der total der total harmlos wirkt, kann sein, wenn du 4 Schritte hintereinander machst, hast du auch einen großen Change, damit irgendwas kaputt geht und deine Prozessstabilität nicht mehr passt. Und deswegen bin ich ein Freund davon, also ich bin nicht ein Freund davon, für jede Änderung ein riesen Pamphlet zu machen mit 38 Meetings und eine Abstimmung vom Vorstand und am besten noch irgendwelchen Wahlen oder sowas. Also nie so aufgepumpt, aber dass man sich wirklich mal, dass man sich auch bei kleinen Änderungen mal Zeit nimmt, gerne in einem Team mit 4, 5 Mann, guckt sich das an, sagt, pass auf, das war die Idee, da wollen wir hin, das wollen wir ändern. Hat irgendeiner Probleme mit dem Thema? Sieht irgendeiner neue Risiken? Sieht einer Chancen, die daraus entwachsen können? Können wir das so tun? Welchen Einfluss hat das auf davor und danach gelagerte Themen? Wo sind Schnittstellen? Und wenn man das, glaube ich, macht, ist man auf einem sehr guten Kurs, auch Änderungen prozesssicher im Unternehmen zu haben.
Ja, und ich finde dann genau diese Diskussion zu führen und einfach mal nur in einem kleinen Team darüber nachzudenken, finde ich halt den wichtigsten Schritt bei dieser Sache. Ja. Weil das Dokumentieren hinten raus, das, was dann viele immer so als unbequem empfinden, das kann man sich ja auch einfach machen. Also da muss es ja auch nicht komplett ausbordend sein. Viel wichtiger ist, oder überbordend sein, man muss sich ja einfach überlegen, was macht denn für mich Sinn an der Stelle? Ist das eine gute Idee? Haben wir vielleicht noch andere Sachen, wo das dran angeschlossen ist? Können wir das auch noch weitertreiben? Und daraus ergibt sich dann so der Nutzen für den Alltag. Und was ich dann hinten raus dokumentiere, mein Gott, da kann man es sich ja auch einfach machen. Es muss ja nicht alles im regulierten Bereich, sagen wir immer so schön, es gibt den Major Change, also das Große. Es gibt auch den Minor Change. Und dafür kann man auch 2 verschiedene Formulare haben. Es muss nicht immer alles der 10 Seiten Pamphlet sein, wie du so schön sagst. Und da gibt es auch kurze Varianten. Es gibt auch, wenn ich was immer wieder ändere, kann ich daraus auch einen Standard Change machen. Und da kann man ja kreativ sein, dass man hinten raus nicht so viel Arbeit hat, wenn man sagt, ich habe Sachen, die ändern jetzt qualitätstechnisch im System jetzt nicht so krass viel, aber ich will es halt irgendwie aufschreiben. Ich will es dokumentieren. Ich will es hinterlegen. Das kann man auch kurz und knapp machen.
Genau. Ich gehe
3 Zeilen Risikoanalysen. Fertig.
Ja, ich in der Produktion wäre, würde ich da komplett weggehen von dem Gedanken, da noch irgendwas zu holen, sondern für mich wäre wichtig, ich will die Änderung begründet haben. Ich will eine Begründung haben, warum ich das mache. Weil wenn was crasht, wenn was besser wird, warum auch immer, will ich wissen, warum ich eine Entscheidung getroffen habe, vielleicht vor 3 Monaten oder vor 6 Monaten oder wann auch immer. Das heißt, ich sollte mir das an irgendeine Art und Weise aufschreiben mit einer Begründung, damit ich weiß, warum ich welche Entscheidung getroffen habe, um, wenn die Entscheidung falsch ist, auch wieder zurückgehen zu können auf den Punkt und zu sagen, was habe ich denn jetzt aus welchen Gründen geändert? Um wieder zu gucken, was mache ich denn jetzt wieder rückgängig, aus welchen Gründen und warum und wo war mein Ansatz vielleicht nicht optimal und wo kann ich mit einem Schritt zurück wieder neu starten und über eine neue Optimierung nachdenken. Und das geht in meinen Augen nur über dokumentiert an irgendeiner Stelle. Weil viele Köpfe sind so voll, da wird was vergessen, da geht was unter. Und wenn du es nicht zu dem Moment aufschreibst, wo du es tust und dich nicht disziplinierst, das gleich sauber fertig zu machen, in 14 Tagen weißt du es nicht mehr und in einem halben Jahr nochmal zu überlegen, Kerle Heinrich, Gelle Künder, wir haben vor einem halben Jahr, haben wir uns doch da über irgendwas überlegt, wir haben doch da andere Schrauben genommen. Wisst ihr noch warum? Das wird in der Praxis nicht funktionieren.
Ja, und das ist genau das, was ich meine. Man muss sich dann nicht ewig viel Aufwand machen. Man schreibt halt 2, 3 Sätze, warum mache ich das? Mhm. Und dann schreibst du nochmal 2, 3 Sätze, was kann denn dabei schiefgehen oder was kann besser werden? Und dann bist du in vielen Fällen schon durch. Aber genau diese Nachvollziehbarkeit ist halt unfassbar wichtig, weil du irgendwann vielleicht auch mal einen Wechsel im Personal hast. Und dann kommt jemand Neues und fragt sich, warum sind denn diese Schrauben da dran? Das macht man doch sonst gar nicht. Das ist doch gar kein Standard. Sollten wir die nicht zurücktauschen? Dann sagt jemand, ja, keine Ahnung, haben wir irgendwann mal gemacht. Und dann macht er das. Und es war aber eigentlich eine Verbesserung, die aber keine Rückführbarkeit mehr hat, weil sich, wie du sagst, im Alltagsgeschäft 3 Jahre später vielleicht niemand mehr daran erinnern kann, ist vielleicht anderes Personal. Und das sind alles so Wissen und Tricks, von denen ja das gesamte Unternehmen profitieren kann, wo man auch, sage ich mal, diese kontinuierliche Verbesserung hat. Und um halt zu zeigen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, wo haben wir eine Effizienzsteigerung. Um das auszuwerten, brauche ich halt irgendeine Form von Nachweis. Ich muss dieses Wissen auch irgendwie erhalten. Und das gilt für die normale Produktion und das gilt halt noch viel mehr für hochregulierte Bereiche, sei das Pharma oder Medizintechnik. Dort ist es Pflicht, Dort ist es auch völlig normal, dass das gemacht wird für die Nachvollziehbarkeit. Aber ich finde halt, abseits von dieser QM-Anforderung Nachvollziehbarkeit, ist es halt einfach für das Unternehmen selber wichtig. Also es hat ein unternehmerischen Wert, das zu tun und zu verstehen, warum Sachen geändert wurden, warum sie dadurch besser werden oder schlechter.
Ja, das ist super wichtig, weil du hast das eben so schön gesagt, die Mitarbeiter wechseln, dann kommt irgendeiner auf neue Ideen. Und wenn der nicht gucken kann und nicht einfach nachvollziehen kann, was es für einen Grund gibt, warum das jetzt so ist, wie es ist, klassischen Changelog, und er macht wieder irgendwas, was vielleicht wieder ein Problem hervorruft, was man durch den Wechsel der Schrauben vor 3 Jahren schon gelöst hat, weil du musst das Wissen sammeln. Fassen wir es zusammen. Du brauchst einen Changelog, du musst wissen, was du für Prozesse änderst. Das muss kein Riesen-Voodoo sein, aber das muss dokumentiert sein, das muss nachvollziehbar sein, und dann bist du auf dem sauberen und richtigen Weg.
Ja, ich bin auch der Meinung, dass das nicht so überbordend viel ist, dass wenn man sagt, hey, auch im hektischen Alltag muss jemand mal 3-4 Zeilen aufschreiben. Und wenn es nur Begründung ist und eine kurze Risikoanalyse, dann ist man ja schon oft gut dabei. Und das kostet ja, einen im schlimmsten Fall eine Minute. Vorausgesetzt, ich mache das alles schön in einem elektronischen Workflow, kann es irgendwo gleich eintippen, muss nicht noch 10 Seiten abheften oder den Ordner suchen, dann ist das eigentlich kein Thema mehr. Und dann passt das auch, dann ist das eine Gewohnheit, dann passt das auch in jeden Alltag eigentlich.
Richtig. Und da sind wir wieder bei unserem elektronischen System und bei dem Leben. Wenn es wieder 25 Formblätter für 25 Arten der Aktualisierung gibt, wo du entweder irgendeinen Ordner rauskramen musst oder du auf dem Server wieder wild suchen musst, dann macht es wieder keiner. Dann sagt dir vollkommen verständlich irgendwann, weißt du was, dann lass ich's. Und deswegen muss ein niederschwelliges Angebot sein und eine Plattform sein und eine Eingabe sein. Sehe ich den QMler in der Verantwortung, dass das in den Bereichen so niederschwellig und einfach wie möglich ist und dass der Trichter so groß und so einfach wie möglich ist, dass die Mitarbeiter eben an der ersten Hürde, selbst wenn sie wollen, eben nicht scheitern, weil wieder irgendwelche Tools oder irgendwelche Excel-Tabellen oder wieder sonst irgendwas nicht auffindbar sind oder so kompliziert sind, dass ich davor stehe und sage, okay, verstehe ich nicht, dann lasse ich es lieber.
Ja, ich bin auch der Meinung, dass es gar nicht so aussehen muss, dass, ich meine, im besten Fall hast du ein elektronisches System und dann machst du ein Häkchen, ist ein kleines Ding oder ein großes Ding, und füll bitte die 3 Sachen aus. So.
Genau.
Und ich finde, dann ist es auch nicht wichtig, dass jemand 30 Felder ausfüllt, weil ich das meine Vollständigkeit brauche. Mir persönlich als QM-Manager langt es schon, wenn jemand die ersten 3 vielleicht ausfüllt und ich sage, dann ist es wenigstens dokumentiert. Und wenn das ein wichtiges Ding ist und ich da drauf gucke, dann kann ich immer noch zu denen gehen und sagen, okay, wir müssen das noch ein bisschen vervollständigen. Ich bin schon froh, wenn überhaupt Sachen eingetragen werden, und deswegen bin ich der Meinung, man muss diese Schwelle so niedrig machen. Genau. Detailinformationen kann man oft noch hinterher ergänzen, aber erstmal in einem Moment, es ist ein Fehler, eine Abweichung, ein Change, irgendwas ist festgehalten und wir haben es irgendwo mal erfasst. Das heißt, wir haben irgendeine Art der Nachvollziehbarkeit und wissen, es ist passiert. Dann können wir immer noch, sage ich mal, investigativ tätig werden im Notfall. Aber an sich soll das so einfach aufgesetzt sein, dass die Leute, die die Alltagsarbeit machen, nicht endlose Romane dort reinschreiben müssen, sondern da muss festgehalten werden, wie du sagst, das haben wir gemacht, das ist die Begründung. Und vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten, Details, bei wem, wer ist Ansprechpartner, wo, was, wie, und fertig. Und das gilt für Changes, das gilt für Abweichungen, das muss niedrigschwellig sein. Weil man hat im Alltag nicht den Zeit, seine Arbeit immer so um eine Stunde zu unterbrechen. Dann muss man es halt manchmal verschieben. Und das finde ich tatsächlich auch vollkommen okay.
Ja. So sehe ich, da gehe ich komplett mit. Perfekt. Michael, wir haben das 8.1er, den 8.1er jetzt, glaube ich, durch. Mhm. Ich würde sagen, du hast einen Cliffhanger versprochen. Was wäre denn jetzt der Cliffhanger für die nächste Folge?
Oh, der Cliffhanger für die nächste Folge. Da haben wir uns jetzt wirklich so lange an 8.1 aufgehalten. Aber ja, ich sehe es gerade auch. Das ist gut, aber es ist halt auch spannend, ne? Ja. Planung und Steuerung ist halt ein Thema bei den Prozessen, weil wir halt wirklich immer so ein bisschen live gucken müssen. Schauen wir mal. Ich meine, 8.2, Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen. Ja, ich meine, hier geht es darum, so ein bisschen, dass Kundenanforderungen halt vollständig halt verstanden sind, dass das Ganze ein bisschen abgestimmt ist und auch, würde ich sagen, Änderungen wieder aktualisiert werden. Also es geht ähnlich wie bei der Planung darum, dass es einerseits klar ist, was brauchen wir für die Dinger, und uns dann anpassen. Und Was wäre da jetzt gut? Na, Cliffhanger, hast du einen?
Ich habe keinen. Ich bin bei diesen Achtern, also in 8.1, 8.2 relativ gefühllos an der Sache dran. Ich finde die super wichtig. Ich möchte aber keinem irgendeine bestimmte Wertigkeit dran setzen. Ich weiß, dass beim 8.2 ja viele Kunden scheitern. Aber wie war das denn früher? Das ist eine andere Geschichte und sollte zu einem anderen Zeitpunkt erzählt werden. Das war irgendein Comic, oder? Was war denn das? War das irgendeine Märchenstunde? Egal. Ich würde sagen...
Ich weiß es auch nicht mehr. Aber okay. Vielleicht eine Sache, die man sagen kann, oder die ich vielleicht interessant finde als Thema, warum eigentlich viele Qualitätsprobleme, wenn es um Anforderungen geht, eigentlich schon im Angebot entstehen und nicht erst in der Umsetzung oder in Produktion. Weil ich glaube, Anforderungen ist ein extrem unterschätztes Thema. Wie man nämlich Kundenanforderungen versteht, warum unklare Anforderungen nämlich gefährlich sind, gerade vielleicht auch für Dienstleister. Und ich glaube, da können wir auch ein bisschen aussprechen, weil wir haben genügend Softwareauswahl mit Anforderungskatalogen gemacht. Ja. Und ich glaube, das wäre auf jeden Fall ein interessanter Punkt, wo wir beim nächsten Mal direkt weitermachen, warum eigentlich Qualitätsprobleme an Produkten, Dienstleistungen schon mit den Anforderungen beginnen.
Perfekt. Dann würde ich sagen, haben wir ein Thema für den nächsten QM-Talk. Michael, vielen lieben Dank. Ich würde sagen, wir hören uns in 2 Wochen wieder oder wir versuchen wieder in 2 Wochen regelmäßig reinzukommen. Also wir hören uns wieder. Bis dahin, vielen Dank und Grüße aus Wetzlar. Die letzten Worte sind dir.
Ich sage auch nur noch Grüße aus Saarbrücken. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es direkt weitergeht. Bis dann. Tschüss.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, besucht uns gerne unter www.qm-talk.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.